Greenologen-Pet-Panel. Green Up Your Footprint. Marken, Menschen und Märkte grüner machen.
Dann gibt es ja auch noch diese Epigenetik, diese Feinheit, dass eben nicht alle genetischen Prädispositionen wirklich nachher umgesetzt und Ausprägung erfahren. Aber glaubst du, dass es schon zwischen den vielen verschiedenen Hunderassen Unterschiede gibt in der Fähigkeit, Stärke zu verdauen? Das wurde zumindest ja kolportiert oder angenommen von den verschiedenen Rassebesitzern.
In unserer letzten Episode haben wir uns mit einem wichtigen Thema beschäftigt: die planetaren Grenzen und ihre Relevanz für die Haustierhaltung. Wir haben die Erde mit einem Haus verglichen und festgestellt, wenn wir die Fundamente unseres Planeten zu sehr belasten, riskieren wir den Einsturz. Die Haustierhaltung, insbesondere die Produktion von Tierfutter, spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle. Der Hund, ein Wolf in Hundepelz oder ein Mensch auf vier Beinen? Über die 20.000 bis 40.000 Jahre Evolution hat sich was nochmal entwickelt. Woher kommt der Hund? Wo steht er jetzt und wohin wird er sich eigentlich entwickeln? Willkommen beim Greenologen Pet Panel, dem Podcast für verantwortungsbewusste Tierbesitzer und Profis im Tiergeschäft. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele von uns überraschen wird. Der Haushund ist nicht nur ein reiner Fleischfresser, wie viele natürlich auch gerne hören wollen. Wir schauen uns an, wie der Hund zum Allesfresser wurde und was das für seine Ernährung bedeutet, besonders in einer Zeit, in der Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Hallo Klaus, ich begrüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut.
Hallo Joe, ja, mir geht es sehr gut. Ich habe den Tag wieder begonnen hier und meine Arbeitstage und freue mich jetzt auf den Podcast mit dir und natürlich auch einerseits, du hast dich nicht nur tief eingelesen, sondern das ist dein Metier auf das, was du zu sagen hast, aber dann natürlich auch auf das, was für die Hörerinnen und Hörer dann an Neues rüberkommt.
Ja, Metier eingelesen über viele, viele Jahre, fast über zwei Jahrzehnte, zumal ich ja auch im Bereich Wolfsberater gewesen bin, mehrere Jahre lang, fast ein Jahrzehnt, und habe natürlich vom Wolf jede Menge Kenntnisse, möchte ich mal so sagen. Und vor allen Dingen auch in der Ausbildung in der Tierpsychologie spielt natürlich die Kynologie eine Riesenrolle und da gehört natürlich auch der Wolf dazu, ja, weil der Haushund stammt halt vom Wolf ab. Also von daher ist das etwas, was mich auf jeden Fall sehr, sehr beschäftigt und wo ich auch ein bisschen was zu sagen habe.
Super, dann schießen wir los.
Du hast eine Frage an mich.
Ja, ich habe mich gefreut einfach, dass du dieses Thema so, ich sag mal, aktiv, proaktiv aufgegriffen hast. Und mich würde interessieren, wie du dazu kamst, Wolfsberater zu werden.
Oh, Wolfsberater, ganz einfach, als kleiner Junge habe ich mich immer für den Wolf interessiert. Ich habe gesagt, boah ey, ein Wolf, das ist so ein tolles Tier, ne, vom Aussehen her, mit allem, was dazugehört. Und dann habe ich geguckt, wo kann ich denn so einen Wolf bekommen? Ich wollte ihn gerne als Haustier haben. Ja, und dann bin ich natürlich, als ich ein bisschen älter war, losgeschossen und habe mich erkundigt, habe jemanden kennengelernt, der tatsächlich Wölfe zu Hause hatte. Und ich war total erstaunt und habe gesagt, wie, der hat Wölfe zu Hause? Habe ihn gefragt, ob ich mal zu ihm kommen dürfte. Er sagte, nein, das geht leider nicht, weil ich habe tatsächlich drei verschiedene Wolfsrudel. Und ich selber muss darauf achten, wenn ich von einem Wolfsrudel zum nächsten gehe, muss ich duschen, muss mir andere Klamotten anziehen, damit ich nicht den Geruch des anderen Rudels mitbringe. Weil dann habe ich ein Problem mit dem Rudel, wo ich gerade reingehe, dass sie ein bisschen argwöhnisch werden. Und fremde Leute kann ich damit nicht reinbringen. Und er sagte auch, privat kann man so einen Wolf gar nicht halten, das geht nicht. Er funktioniert nicht wie ein Hund, das ist also nicht kalkulierbar. Und es ist auch nicht erlaubt. Ja, und da sagt er selber kam aus dem Zoo, war dort für Wolfsgehege zuständig und hat praktisch die Aufzuchten, die dort nicht großgezogen werden konnten, hat er zu Hause großgezogen und hat dann die Wölfe hinterher wieder in das Gehege im Zoo integriert. So, und irgendwann habe ich gesagt, boah, sowas möchtest du auch haben. Und da habe ich mich für einen sibirischen Husky entschieden, habe gesagt, okay, der sibirische Husky ist dem Wolf sehr, sehr nahe. Mhm. Und auch teilweise der Tamaskan als Beispiel, ist jetzt kein sibirischer Husky, also ist ein FCSI 5 Hund, das heißt, er ist also auch zugelassen vom VDH. Der ist dem Wolf noch am allerähnlichsten von seinem Aussehen her, mit allem drum und dran und auch verhaltenstechnisch. Tickt er wie ein Hund, ist auch dementsprechend, sag ich mal, korrigierbar und auch lernfähig, im Gegensatz zum Wolf, der das so nicht kann. Mhm. Ja, und so bin ich dann irgendwann dazu gekommen, habe gesagt, ich möchte gern so einen Husky haben, habe dann hinterher nicht nur einen gehabt, sondern bis zu 30, bin damit auch praktisch dann auch gefahren als Mascher und meine Frau und ich haben die gezüchtet. So, das heißt, meine Frau war diejenige, die züchten wollte. Spannend. Und da war ich natürlich mit dabei. So bin ich zum Wolf gekommen. Oder sagen wir mal so, zu dem Interesse für Wölfe. Und daraus hinaus dann hinterher auch zu dem Thema, dass ich gesagt habe, gut, in der Tierpsychologie ist natürlich der Wolf ganz wichtig. Das heißt, dort war es auch so, dass wir uns erstmal mit dem Wolf, mit dem Urvater des Haushundes beschäftigt haben, mit den Verhaltensweisen, die unterschiedlichen Wolfsarten und dergleichen. Und dann bin ich irgendwann zur NABU gegangen und habe dort weitergelernt und bin da auch als Berater tätig gewesen.
Wow. Okay, also spannend, wirklich, da kannst du aus dem Vollen schöpfen und ich bin jetzt einfach mal gespannt auf das, was du der zum Thema ist der Hund ein Wolf oder ein Mensch auf vier Beinen zu sagen hast.
Genau, da kommt natürlich die Frage auf, wie ist eigentlich der Haushund entstanden und warum ist er kein reiner Fleischfresser mehr? Ja, und das Erste, auch die erste Frage, die ich mir damals gestellt habe, ist, als ich mich mit dem Wolf beschäftigt habe, wo oder von wem stammt eigentlich der Wolf ab? Der Canis. Das umfasst verschiedene Arten von den Hundeartigen, nämlich darunter sind die Wölfe, die Haushunde, die Kojoten, die Schakale und einige andere mehr. Dieser Begriff wird also genutzt, um so eine Gruppe von verwandten Tieren zu klassifizieren, die ähnliche Merkmale und halt evolutionäre Abstammungslinien teilen. Beispielsweise ist der wissenschaftliche Name des grauen Wolfs Canis lupus und der des Haushundes ist Canis lupus familiaris. Oh Wunder, ja? Mhm. Der Wolf stammt also von den früheren Hundeartigen ab, die während des Tertiärs in Nordamerika lebten. Die Vorfahren der Hunde, die dort waren, entwickelten sich in verschiedenen Formen, ja, die dann später nach Eurasien und nach Südamerika wanderten. Eurasien ist ein sehr wichtiger Punkt, weil aus Eurasien kam praktisch über die Beringbrücke der Grauwolf nach Europa. Und von diesem Grauwolf stammen unsere Haushunde ab. Mhm. Ja, und aus diesen Formen entwickeln sich die heutigen Wölfe. Afrikanische Wildhunde, Rothunde, Schakale und auch Füchse. Und besonders in Eurasien entstanden dann die Wölfe, die wir heute so kennen. Das ist das, was wir so sehen und die auch immer im Fernsehen auftauchen, wenn es darum geht, oh, da ist wieder ein Wolf unterwegs. Ist der klassische Grauwolf. Hier bei uns. In anderen Regionen ist es halt, sind es auch andere Wölfe, die viel größer sind, andersfarbig sind und dergleichen. Ja, Polarwolf als Beispiel. Die Evolution der Wölfe ist ganz eng mit der Migration und der Anpassung dieser Tiere über Millionen von Jahren verbunden. Ja, das heißt also, das ist nicht nur 30 bis 40.000 Jahre, da geht es um die Domestikation, sondern das ist ja wirklich evolutionär viel, viel, viel weiter nach vorne zur Urzeit hin, wo dann praktisch diese Tiere entstanden sind. Und dann kommt natürlich immer wieder die Frage auf, der Wolf, okay, wer war zuerst da? War zuerst der Hund da, der Wildhund oder war der Wolf da? Oder sind die gleichzeitig entstanden? Die afrikanischen Wildhunde, die ich vorhin genannt habe, ja, die stammen von den früheren Hundeartigen ab, die so ungefähr vor 10 bis 15 Millionen Jahren lebten.
Oh.
Ja. Und diese Vorfahren entwickelten sich unabhängig von den Wölfen und spezialisierten sich auf das Leben in Afrika. Ja, auf diesem Kontinent. Sie gehörten da praktisch zu der Familie der Canida. Genau die Wölfe, Schakale und Füchse, von denen ich vorhin genannt habe. Ja, die afrikanischen Wildhunde sind dabei jedoch eine ganz eigene und spezialisierte Art innerhalb dieser Familie, die sich durch ihre Jagdstrategie auf der einen Seite, ihr unfassbar cooles und geiles Sozialverhalten, was Wölfe wirklich an den Tag legen, und ihr Aussehen von den anderen Arten unterscheidet. Na, das gibt es eine ganz, ganz, ganz klare Unterscheidung. Wir haben zum Beispiel auch heute das Ding, dass der Schakal, der Goldschakal wieder auftaucht. Ja, der ist aber, dieser Goldschakal ist aber, sag ich mal, jetzt nicht gefährlich oder sowas. Eigentlich genauso wie der Wolf. Ja, wenn man mal zurückguckt, wo der Wolf wirklich mal einen Menschen attackiert hat, dann muss man wirklich sagen, okay, ist es echt ein Wolf gewesen? Ist es eventuell ein Wolf gewesen, der, sag ich mal, einen Schuss hatte in der Birne, was natürlich passieren kann? Oder war es ein Hybrid, was wir sehr, sehr häufig haben? Das heißt, die F1-Verpaarung, die erste Verpaarung zwischen Hund und Wolf. Und davon haben wir leider im Kofferraum viele aus Polen übertragen bekommen. Gerade auch in der Zeit rund um Corona rum, da haben sich tatsächlich viele so einen Hybriden gekauft, weil sie der Meinung waren, boah, ich will unbedingt einen Wolf haben. Ja. Und diese Hybriden sind ausgebüxt. Das Problem damit ist nämlich, dass die echt schwer zu halten sind. Auch wir als Tierpsychologen, wenn wir einen Hybriden vor uns haben, wissen nicht, wann ist es der Wolf und wann ist es ein Hybrid, der da jetzt gerade agiert. Ja, und deswegen sind die sehr, sehr schwer einzuschätzen. Und sie sind auch schwer zu halten. Die sind sehr, sehr ausbruchsstark. Also ein Wolf kann so aus dem Stand über einen 2,40 Meter hohen Zaun springen, auch wenn immer wieder gesagt wird, Wölfe springen nicht. Ein Hybrid, ja. Wow. In ihm steckt ja ein Teil Hund. Ja? Also das ist nicht ganz einfach mit den Tieren. Der Haushund dagegen, wissenschaftlich als Canis lupus familiaris bezeichnet, ja, das, was ich vorhin eingangs sagte, hat seinen Ursprung da in der Domestikation des Grauwolfs, nämlich des Canis lupus. Und zwar genauer gesagt in dem Canis lupus lupus. Das ist eine Unterart des Grauwolfs. Ich bin gleich fertig mit meiner technischen Sache, aber ich will das einfach mal erklären, wie das Ganze zusammenhängt. Ja, wieso wir denn heute sagen können, dass unser Haushund natürlich vom Wolf abstammt, aber inwiefern denn, da komme ich auch gleich drauf, dieser denn nicht ein reiner Fleischfresser ist, ein reiner Karnivore. Ja. Dieser Domestikationsprozess, von dem ich vorhin gesprochen habe, ja, der hat ungefähr vor 20.000 bis 40.000 Jahren begonnen. Möglicherweise sogar früher. Die genauen Umstände, unter denen die ersten Wölfe praktisch domestiziert wurden, die sind nicht klar geklärt. Ja, es gibt da ganz verschiedene Theorien, es gibt Mythen darüber, dass Wölfe, die weniger scheu und aggressiv waren, sich in der Nähe von menschlichen Siedlungen aufhielten, um Nahrung zu suchen. Das ist eine Sache. Ne? Dann wurde gesagt, okay, die Indianer oder die damaligen Naturvölker haben sich des Wolfes benutzt, weil er halt auch ein guter Jäger war. Und das wollten sie sich zunutze machen. Ja, weil Wölfe ja immer im Verbund jagen und nicht alleine. Und diese Wölfe ernährten sich vermutlich von Essensresten und von Abfällen, die die Menschen praktisch überall hinterließen, wo sie gerade waren. Und über die Generationen hinweg entwickeln sich diese zahmeren Wölfe durch natürliche und auch durch menschliche Selektion zu einer neuen Unterart, nämlich dem Haushund. Und bei der menschlichen Selektion kannst du dir vorstellen, diejenigen, die am zahmsten waren, wurden natürlich selektiv mehr gezüchtet. Und die, die dann auch sich natürlich auch anpassten an die Ernährung und wo der Mensch auch guckte, wir essen ja auch nicht nur Fleisch, wir essen ja auch pflanzliche Nahrung. Ist denn dieser Hund oder dieser Wolf, dieses Tier, dieses Feldtier dort auch in der Lage, sich mit dieser Nahrung auseinanderzusetzen? So, und die Wölfe, die wir heute in Europa beheimatet haben, ja, die stammen von diesen Vorfahren ab, die sich ursprünglich in Eurasien entwickelt haben. Und diese Ausbreitung der Wölfe von Eurasien nach Europa ist praktisch das Ergebnis natürlicher Wanderungsbewegung und damit der Anpassungsfähigkeit dieser Tiere in unterschiedliche Lebensräume. Wenn du überlegst, dass damals die Eiszeit ja gewesen ist, dass dort viele, viele Tiere da waren und wir hatten einen großen Anteil an natürlich auch dadurch an Fleisch zur Verfügung, was ein Wolf reißen konnte, dann interessierte den natürlich weniger das Pflanzliche. Aber er hat auch Beeren gegessen, er hat auch Wurzeln gegessen, er hat sich vom Kleintier ernährt, also war er durchaus in der Lage, auch davon zu leben.
Naja, jetzt muss ich da mal ein bisschen reingrätschen. Also hochspannend. Ich habe noch ein paar Fragen nachher zu den Wildhunden in Afrika, aber jetzt, weil das gerade passt, wir waren ja nicht immer nur Jäger und Sammler. Wir waren ja auch vom nomadischen Leben dann kommend irgendwann sesshaft. Mhm. Und der Hund hat sich da ja dann an Getreide und an Kohlenhydrate angepasst und an die Verdauung desselben,
genau.
Oder?
Genau, und das ist echt spannend, da, wenn man sich damit auseinandersetzt, ja, die Genome des Hundes sind da wichtig. Ja, ursprünglich war der Vorfahre des Haushundes der Wolf, der war ein reiner Fleischfresser, also ein Karnivore. Ja, die Wölfe, die jagten ja damals in der Wildnis andere Tiere und ernährten sich dann fast ausschließlich von Fleisch. Jetzt kam die sogenannte Domestikation und damit änderte sich jedoch die Lebensweise dieser Hunde oder dieser Wölfe grundlegend. Sie lebten nämlich zunehmend mit engem Kontakt mit Menschen und wurden dann Teil dieser Gemeinschaften. Und da die Menschen nicht immer genügend Fleisch zur Verfügung hatten, völlig klar, ja, die mussten ja auch jagen und sich das dann für sich selber verwenden, war es ganz klar, dass auch die damaligen Hunde oder die Wölfe, die jetzt zum Hund wurden, auch lernen mussten, andere Nahrungsquellen zu nutzen, um praktisch zu überleben. So, und jetzt kommt das Interessante. Im Laufe der Zeit passen sich die Hunde, nennen wir sie jetzt mal schon Hunde, zunehmend an die menschliche Ernährung an. Ja, die nehmen natürlich neben Fleisch auch viele pflanzliche Nahrungsmittel enthalten hat, ganz klar. Und das führte zu einem wichtigen evolutionären Wandel, nämlich die Hunde entwickelten genetische Anpassung. Das ist irre, dass sie das konnten, die es ihnen praktisch ermöglichten, eine ganz breite Palette von Nahrungsmitteln zu verdauen, insbesondere Kohlenhydrate. Ja, das hatte auf der einen Seite mit morphologischen Veränderungen zu tun. Das heißt, das Gebiss veränderte sich von einem reinen Beutefang- und Zerreißwerkzeug zu einem Beutefang-, Zerreiß-, aber auch Zermalmwerkzeug. Ja, und bei dieser bemerkenswerten Anpassung, also ich finde das unfassbar, dass es überhaupt ging von der Evolution her, ist die erhöhte Produktion von Amylase, praktisch einem Enzym, das in der Bauchspeicheldrüse und im Speichel vorkommt, und das Ganze in Stärke, also in Zucker zerlegt. Ja, und im Vergleich zu Wölfen, das ist das Interessante, die so die ganz geringe Mengen eigentlich dieses Enzyms produzieren, ich sage auch gleich warum, haben Hunde eine deutlich höhere Amylaseaktivität, was ihnen die Verdauung von stärkehaltigen Nahrungsmitteln natürlich erleichtert, ganz klar. Jetzt kommt der Punkt, warum das so ist, nämlich die Entwicklung des Alpha-Amylase-Gens, das ist das AMY2B-Gens, ja, das bei Hunden eine erhöhte Fähigkeit zur Stärkeverdauung ermöglicht, das trat während der Domestikation auf. Und jetzt gibt es Studien darüber, die das absolut nahelegen, mit denen ich mich natürlich auch beschäftigt, viel beschäftigt habe, dass das vor etwa 7.000 bis 14.000 Jahren schon geschah.
Wow.
Ja, also Hunde begannen sich da schon an eine menschliche Ernährung anzupassen und stärkehaltige Nahrung zu sich zu nehmen. Wissenschaftlich belegt wurde dies durch den Vergleich von Genomen von Wölfen und Hunden. Und das ist das Interessante. Wobei der Haushund eine deutlich höhere Anzahl von Kopien, ca. 28 dieses Amylase-2b-Gens aufweist, gegenüber dem des Wolfes, der nur 2 Kopien davon hat. Ja, und deswegen ist das ein reiner Fleischfresser und der andere hat sich zu einem Omnivore, zu einem Allesverwerter entwickelt.
Ist es wahr, Joe, dass es Unterschiede zwischen verschiedenen Rassen gibt und der Anzahl dieser Amylase-Gene?
Ja, aber auch der Wildhund, ja, als Beispiel, hat sich dementsprechend dahin entwickelt. Wenn du mal die Naturvölker guckst, dort auch haben ja die Wildhunde nicht nur, auch die afrikanischen Wildhunde, nicht nur Fleisch gefressen. Die haben sich auch angepasst. Die haben ja auch in Szenarien gelebt mit Naturvölkern. Interessanterweise ist es so, dass einige Naturvölker sich diese Hunde gehalten haben. Und jetzt kommt's. Die meisten werden sich jetzt wahrscheinlich schütteln. Die haben keine Toiletten gehabt. Sondern die haben irgendwo hingekackt. Und ihre Hunde haben diese Kacke aufgefressen. Das waren die natürlichen Kotvernichter und haben dazu zum Beispiel auch zur Hygiene beigetragen. Aber was dann noch war, ist, dass die über diesen Kot natürlich auch Dinge aufgenommen haben, pflanzliche Dinge, die der menschliche Körper verarbeitet hat, womit dieser Hund dann letztendlich seinen Organismus gestärkt hat, nämlich sein Mikrobiom.
Also hundertprozentig richtig. Ich meine, dann gibt es ja auch noch diese Epigenetik, diese Feinheit, dass eben nicht alle genetischen Prädispositionen wirklich nachher umgesetzt und Ausprägung erfahren. Aber glaubst du, dass es schon zwischen den vielen verschiedenen Hunderassen Unterschiede gibt in der Fähigkeit, Stärke zu verdauen? Das wurde zumindest ja kolportiert oder angenommen von den verschiedenen Rassebesitzern.
Ja, das hat auch einen Hintergrund. Und zwar ist es so, es gibt ja zum Beispiel auch der Labrador. Wo kommt der her? Das ist ja ein eigentlich wurde er bei Fischern eingesetzt. Und wenn du dir anguckst, dann hat der nicht viel Fleisch bekommen, sondern der hat mehr Fisch bekommen. Ja, der ist ja mit aufs Boot raus, der ist ja mit aufs Meer rausgefahren und hat zum Beispiel auch Fische rausgeholt. Ja, hat die gefangen teilweise. Und womit ist der natürlich versorgt worden? Mit sehr viel Fleisch, mit Fischfleisch. Ja, und das war dann hinter etwas, wo dann mehr Fisch verarbeitet wurde. Und dieser Hund auch wesentlich stärker war, zum Beispiel auch ein Chitinpanzer, die Chitinase zu bilden. Ja, das ist ja auch ein Enzym, das im Darm schläft und erst aktiv wird, wenn es dann auch tatsächlich gebraucht wird. Das braucht eine Zeit lang, aber es ist vorhanden. So, und genauso ist es dann auch bei den verschiedenen Hunden, bei den Rassen. Sie wurden dementsprechend wirklich selektiv gezüchtet. Wenn du dir vorstellst, dass du einen Hund hast, simpel, du bist jetzt meinetwegen draußen ein bisschen Landwirt, ja, und du hast einen Hund, der dir irgendwo natürlich im Land hilft. Und der verträgt absolut irgendwie, aus welchem Grund auch immer, keine Kohlenhydrate. Ja, den Braten hast du sonntags für dich gesichert und für deine Familie. Ja, und wenn da ein bisschen was überblieb, hat es der Hund bekommen. Und der hat dann zum Beispiel ja altes Brot bekommen, der hat Kartoffeln bekommen, Kartoffelstampf, der hat irgendwas noch vielleicht rote Bohnen oder sowas bekommen oder schwarze Bohnen, damit Proteine mit dabei waren. Vielleicht noch ein Ei, weil Hühner gab es ja irgendwo überall. Dann noch ein bisschen Milch dazu. Und wenn er das aber nicht verarbeiten konnte, dann hat man das selektiv geguckt, okay, welcher aus von diesen Hunden oder von den Nachzuchten konnte das denn besser verarbeiten? Und dementsprechend ist natürlich auch eine unterschiedliche Zucht entstanden, Selektion. Dann kamen leider die Qualzuchten, wo dann plötzlich engere Körper gebaut wurden, engere Därme, Mägen, alles zusammengeschoben, wo dann letztendlich auch hinterher gar nicht mehr so stark auch eine Verdauung stattfinden konnte, vielleicht sogar von Fleisch, ja, und auch von Kohlenhydraten. Und auf diese Art und Weise gibt es tatsächlich Tiere, Hunde, die besser verarbeiten können, fleischliche Proteine und auch Kohlenhydrate als andere. Das gibt es tatsächlich. Aber halten wir fest, trotz allem ist es so, über viele, 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 viele genomische Studien hinweg, ja, dass ganz klar festgelegt wurde in DNA-Sequenzen, dass ganz einfach diese Chromosomen, die in der Zelle liegen, in den Tieren, in den Haushunden ganz klar zeigen, dass hier eine große Kopie von den Amylase 2b-Genen vorliegt, dieses Enzym, und damit ist der Hund absolut locker in der Lage, Kohlenhydrate zu verdauen und zu verarbeiten.
Ich glaube, wichtig ist für unsere Hörerinnen, dass diese Kohlenhydrate trotzdem voraufgeschlossen sein müssen. Also genauso wie bei Menschen auch, der natürlich und über Amylase-Aktivitäten verfügt. Also wir Menschen können ja sehr gut Stärke verdauen, aber nur Stärke, die auch vorher gekocht oder gebacken oder wie auch immer erhitzt worden ist.
Absolut.
Und dasselbe gilt für den Hund auch. Also wenn wir dem jetzt rohe Kartoffeln geben, wird er genauso Durchfall bekommen wie wir Menschen. Und deshalb, da ist immer wichtig, eben Kohlenhydrate sind überhaupt nicht der Teufel, sondern eher, wenn sie als wertvolle Energiequelle gesehen, durchaus eine Bereicherung im Speisezettel unseres
Du siehst
Haushaltes.
es doch an einer ganz einfachen Geschichte. Wenn du dem Hund die Kartoffel gibst, die rohe Kartoffel, ist sie für ihn giftig. Wenn du ihm eine rohe Karotte gibst, was kommt dann hinterher raus? Die Karotte zerkleinert, aber sie wird nicht verarbeitet. Die Zellstruktur des Kohlenhydrats, also das, was du ihm zu füttern gibst, muss praktisch aufgeschlossen werden. Das heißt, es muss gekocht werden, es muss gedünstet werden, es muss gegart werden, es muss gekocht werden, aber nicht im rohen Zustand. Das ist etwas, was der Hundekörper nicht aufspalten kann. Also es muss vorverarbeitet werden, bevor es dann im Darm fermentiert wird. Alles funktioniert nicht.
Also ich glaube, dass wir leben ja in so einer Gesellschaft, die sehr in Extremen denkt. Also die Menschen können sich ja wenig an ein Normal gewöhnen, sondern eher immer an mein Hund ist ein, und jetzt kommt die Werbung, letzte Woche gelesen von mir, ja, einer der Mitbewerber am Markt. 99% vom Hund sei das Wolfsgen, sein Wolfsgene. Und deswegen braucht er rein Fleisch. Was ist an diesem Satz jetzt falsch?
Ein Genom, ja, da müssen wir darauf zurückgehen, ist das gesamte Erbgut eines Organismus, das sich in jeder seiner Zellen wiederfindet. Es enthält, ich spreche schon zu schnell, weil ich so viel sagen möchte, alle Gene, die die Bauanleitung für Proteine und andere mögliche Moleküle liefert, die der Organismus praktisch benötigt. Und diese Gene sind in Form von DNA-Sequenzen organisiert, die in den Chromosomen der Zellen liegen. Du wirst gleich sehen, warum. Ja, das Genom kann man sich wie ein riesiges Buch vorstellen, in dem die Gene, die Kapitel sind und die genaue Reihenfolge der DNA-Basen, das ist nämlich Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin, bestimmt praktisch dabei, welche Proteine produziert werden und wie ein Organismus funktioniert und der aussieht. So. Und in diesen wissenschaftlichen Studien werden Genome sequenziert, das heißt, die genaue Reihenfolge der DNA-Basen wird bestimmt und analysiert. Und durch den Vergleich von diesen Genomen verschiedener Arten, wie etwa Hunden und Wölfen, können Wissenschaftler herausfinden, wie sich bestimmte Gene entwickelt haben, wie zum Beispiel das Amylase 2b-Gen, das bei Hunden, wie schon erwähnt, eine höhere Anzahl von Kopien aufweist als bei Wölfen. So, und diese genetischen Unterschiede spiegeln Anpassungen an unterschiedliche Lebensweisen wider, wie zum Beispiel die Verdauung von stärkehaltiger Nahrung bei Hunden. Und damit ist das absolut nicht richtig, dass 99,9% praktisch Fleisch gefüttert werden muss, weil der Hund so, weil der Wolf oder der Hund so nah am Wolf dran ist. Das ist fachlich, wissenschaftlich nicht richtig. Dafür gibt es ganz, ganz viele Beweise.
Ich bin voll bei dir. Ich habe nämlich nachgelesen danach, dass der Affe, der nächste Anverwandte des Menschen, ebenfalls 99% gleiche Gene hat wie der Mensch. Und wir ernähren uns ja auch nicht wie die Affen.
Nein.
Also von dem her, ich bin da vollkommen tiefenentspannt. Aber man muss schon sagen, das ist Werbung, die grob fahrlässig mit den Ressourcen dieser Welt umgeht, weil sie de facto etwas forciert, was nicht wahr ist, ein Märchen trällert, was einfach falsch ist. Und ehrlicherweise, so hart bin ich jetzt auch mal als Krinologe, das ist fahrlässig, weil es einerseits weder dem Hund gerecht wird in dem, was er braucht, noch der Natur, noch dem Menschen. Also alle verlieren bei dieser Vorgehensweise.
Wenn ich mir das angucke, jetzt auch gerade im Wolfsbereich, also in der Beratung, wie viele Tiere haben wir ja auch, die letztendlich beim Pathologen auf dem Tisch landen. Und wir hier in Deutschland, jetzt mal nur mal in Deutschland, haben ja Tiere, die sind besendet. Und es wird immer geguckt, wo kommt denn welcher Wolf her und wo kommt denn eine Abstammung her. Und es kann jeder Wolf über diese DNA-Sequenzen zurückverfolgt werden, bis zum Ursprung, von wem er denn abstammt. Ja? Und diese DNA-Datenbank ist riesig. Und da sind auch diese ganzen Zusammenhänge drin zwischen der Amylase-Verdauung. Und das wird immer und immer wieder neu aufgebaut und auch neu bewiesen, dass tatsächlich diese Anpassung des Hundes vom Wolf hinweg zum menschlichen zur Verdauung von auch Kohlenhydraten ganz klar stattgefunden hat. Was auch überhaupt gar kein Problem ist, weil wir haben ja anfangs auch gesagt, in der Sendung, nicht in dieser, in der ersten Sendung, was brauchen wir denn? Braucht der Hund Fleisch oder braucht er Aminosäuren? Was braucht er denn? Ja, und was wir brauchen, ist ja tatsächlich die Aminosäuren. Und die Aminosäuren, ob sie jetzt aus Fleisch stammen oder ob sie aus einer pflanzlichen oder der alternativen Quelle kommen, sind immer die gleichen chemischen Zusammensetzungen. Es kommt nur auf die Bioverfügbarkeit des Produktes an.
Also, lieber Joe, wir haben geklärt jetzt, ich will nicht vom Märchen reden, aber weil es gibt ja gewisse Wahrheit, wie immer, gell? Gewisse Wahrheit in der Tatsache zwischen der genetischen Nähe zwischen Hund und Wolf. Ist der Hund jetzt, so kommen wir zur zweiten Frage, ein Mensch auf vier Beinen? Fragezeichen?
Nein, natürlich nicht. Alleine unterscheidet er sich durch die Verdauungslänge des Darms. Ja? Der Mensch hat einen wesentlich längeren Verdauungstrakt als der Wolf. Wir sind schon sehr nah beieinander, aber es ist kein Mensch auf vier Beinen, definitiv nicht. Es unterscheidet sich komplett von der ganzen Morphologie, vom Verdauungstrakt, von seinem ganzen Organismus. Nein. Es ist ein Hund, ja, und es ist auch gut so, dass er ein Hund ist. Er stammt von den Hundeartigen ab. Wir nicht, wir stammen von den Menschenartigen ab.
Also ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass wir zwischen auf der einen Seite Humanisierung und über was genau Humanisierung eigentlich aussagt, werden wir noch einiges zu diskutieren haben. Nicht unbedingt jetzt, aber generell, weil ich glaube, das geht noch deutlich über das Nahrungsspektrum hinaus, vor allem Auswahl von Rohstoffen, von Zutaten, Zubereitung und so weiter. Und auf der anderen Seite eben der Frage, und jetzt schließt sich so ein Stück weit der Kreis zum Anfang des Podcastes und zur Frage, Was ist jetzt die Folgerung bei dir als Diätetiker, als Ernährungsberater aus der Ausgangsfrage heraus, ist der Hund ein Wolf?
Was sich daraus ergibt, ist ganz einfach das, was auch in der Ernährung sich natürlich widerspiegelt. Es gibt auf der einen Seite, es gibt mehrere Fraktionen. Die eine Fraktion sagt nur Fleisch. Ja, bei mir, also es gibt nichts Schlimmeres, als dem Hund kein Fleisch zu geben. Ja, da wird man ja wirklich teilweise auch durch den Hörer angeschrien, ja, wie man sich das denken könnte, dass man einem Hund zum Beispiel auch mal 2 oder 3 Tage die Woche eine fleischreduzierte Kost gibt mit mehr Kohlenhydraten. Ja, da wird sofort gesagt, das kann ja nicht sein, das ist nicht falsch, der frisst ja keine Nudeln oder der frisst ja keine Gerste oder sonst irgendwas. Darum geht es ja gar nicht. Es gibt hervorragende Menüzusammenstellungen, die sehr, sehr gut sind. Und vor allen Dingen, was die machen ist, und das werdet ihr immer wieder erleben, ist, wenn ich ein krankes Tier habe, gerade in der Diätetik, ich habe ein krankes Tier mit einer Nierenproblematik, mit einer Leberproblematik, mit einer Allergie, was entziehe ich ihm? Welche Proteine? Ja. Fleischliche Proteine, weil die meisten Allergien kommen aus Fleisch, aus Fleischproteinen. Und also entziehe ich ihm das erstmal. Das heißt nicht, dass ich das komplett entziehe, aber ich reduziere das eventuell bis auf ein Maß von 30% Fleischanteil und gucke in einer Hybridernährung, womit ich denn die restlichen Proteine, nochmal die chemische Struktur von Aminosäuren, den 22 essentiellen, den 10 essentiellen und den 12 nicht essentiellen, sind biochemisch gleich, ob das jetzt Fleisch ist oder eine andere Aminosäure, also aus einem anderen Produkt dieser Aminosäure kommt, aus einer anderen Proteinquelle. Damit versorge ich den Hund. Und das gucke ich ja in der Ernährung, auch in einem Plan, in der Erstellung eines Planes, auch mit Software anhand der FEDIAF, ja, und verschiedenen anderen, NLC 2006 als Beispiel und die ACFO, das ist diese amerikanische Behörde dafür, gucke ich mir das an und sage, okay, was benötige ich denn? Was hat mein Hund denn tatsächlich notwendig in seinem Fressnapf zu haben? Und dementsprechend stelle ich aus verschiedenen Ernährungsquellen die Gesamtnahrung zustande. So, zusammen. Und wenn dabei dann ohne weiteres mal 2 oder 3 Tage nur Fleisch mit dabei ist, in geringer Menge, ein Tag Fisch, und die restlichen Tage sind tatsächlich meinetwegen auch mit Ei, mit Quark, mit Quäse, das heißt mit Milchprodukten versehen, wo ja auch eine hohe Bioverfügbarkeit ist und sehr gute Vitamin B12 und Folatsachen, ja, allein im Ei, Folate, dann habe ich eine komplette Ernährung und es muss nicht fleischlastig sein. Und damit unterstütze ich ja praktisch die geschädigte Niere, dass sie endlich mal erlastet wird, dass der Phosphat, dass das Ammoniak runtergeht. Ja, wenn ein Hund zum Beispiel nach Eisen aus dem Maul riecht, kann es auf der einen Seite sein, dass er vielleicht eine Zahntaschenentzündung hat, ja, dass er dadurch Mundgeruch bekommt, dass es blutig riecht, nach Eisen. Es kann aber genauso gut sein, dass es Ammoniak ist, und zwar aus einer total überlasteten Niere. Dann muss ich das reduzieren. Ja, und wenn der Hund da noch Struwitzsteine bekommt, ist es sowieso klar, dass er reduzieren muss, weil Struwit kommt aus zu viel Phosphat und Natrium. Ganz einfach. Also muss ich die Ernährung anpassen und kann sie anpassen. Und der Hund wird nicht dadurch schlechter, ganz im Gegenteil. Ich habe genügend Kunden bei mir, die davon berichten, dass ihre Hunde viel, viel, viel agiler werden. Ja, das, was sie vorher nicht waren, und dementsprechend sich wesentlich wohler fühlen, das Fell sieht anders aus, die Gesamternährung sieht gut aus und sie verzichten nicht komplett auf Fleisch, aber es ist bis auf 30% oder 40% reduziert. Also ein
Vorgang. Also ist schon verrückt, gell? Ich beschäftige mich seit Jahren ja auch mit vegetarischer Ernährung bei Menschen, und ich habe immer wieder gerne die Erfahrungsberichte von Sportlern gelesen, also ich rede von Menschen, gell? Die auf vegane Ernährung umgestiegen sind, und die schildern genau dasselbe, was du sagst, ja? Sind agiler, klarer im Kopf, fühlen sich leistungsfähiger. Jetzt ist es noch ein Schritt und ein Unterschied zwischen ich fütte einfach weniger Fleisch und ich esse gar kein Fleisch mehr. Das ist mir schon klar. Aber entweder es ist ein gut zitiertes, rezitiertes, ich sag mal abgeschriebenes, was auch immer, eine Annahme, oder es ist wirklich, sind Erfahrungsberichte und mit wissenschaftlichem Background. Ich hoffe natürlich, beziehungsweise hast du ja genau, kannst du Zweiteres bestätigen?
Definitiv, da gibt es so viele auch wissenschaftliche Erfahrungsbereiche mittlerweile, die genau das decken, wo gesagt wird, ey Leute, es ist, wie gesagt, es kommt nicht auf das Produkt Fleisch an, sondern es kommt auf die Aminosäuren an, es kommt auf die chemische Zusammensetzung der Aminosäurenstrukturen an, was dahinter ist, auch die Vitamine. Wie werden die Vitamine zugesetzt? Wodurch? Sind es chemische Vitamine, die zugesetzt werden, oder kommen sie aus Natur? So, und genau das ist das. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, ich habe einen Hund mit IBD. Das heißt, das ist also ein entzündlicher Darm. Der verträgt gar kein Fleisch mehr. Was soll ich denn dem bitteschön zu essen geben?
Ja.
Ja, gehst du dann hin als Besitzer und sagst, nee, Hunde kriegen nur Fleisch. Ja, und der Hund leidet und leidet und leidet, bekommt er eine pflanzenbasierte Ernährung mit einem wesentlich geringeren Fleischanteil. Mit siehe da, es funktioniert. Der Hund fühlt sich gut, der Durchfall wird reduziert, der geht nie ganz weg, weil der Darm halt kaputt ist. Aber ich habe die Möglichkeit, diesen Hund sogar ein langes Leben zu schenken. Ich muss nur immer alles genau richtig zusammensetzen. Und das ist das Wichtige.
Hochspannend. Jetzt bin ich derjenige mal, der auf die Uhr schaut, okay, und ich sag mal, dich nicht einbremst, weil das tut mir fast weh. Auf der anderen Seite dein Enthusiasmus erstens mal honoriert und auch deine Fachkenntnis und deine Tiefe, und auf der anderen Seite ein kleines Fazit ziehen. Also ich bin total froh, dass wir dieses Thema so proaktiv aufgreifen. Also ich selber kenne nur ganz wenige Diskussionen, die das so tun. Schriftlicher Natur oder in zum Endkunden hin eigentlich gar nicht. Also es wird außer in der Werbung von Futtermarken wird das gar nicht thematisiert. Und ich glaube, dass wir da jetzt auf wissenschaftlicher Basis einfach eine Tiefe und Breite reingebracht haben, die uns erlaubt, als Absprungbrett quasi, ja, als in unsere zukünftigen Folgen, also Podcast-Folgen, mitnehmend dieses Wissen, ja, jetzt eben wirklich die Themen jetzt anzuflanschen. Also wie sieht denn jetzt die nachhaltige Planetary Dog Diet aus, ja, also die wir unseren Hunden angedeihen lassen, bis hin zu auch mal Katzen, ja, die wir auch sicherlich thematisieren. Und natürlich auch, was ist die abgeleitete Humanisierung in unseren Augen und was hat das für Konsequenzen, Folgen im Bereich der Fütterung und der Haltung von Haustieren?
Absolut, und es geht auch wirklich nochmal für alle die Hörer, die jetzt sagen, ach du mein Schatz, das höre ich mir nicht weiter an. Doch, genau da müsst ihr weiterhören. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Ihr müsst euch das mal anhören, was tatsächlich in diesen Bereichen möglich ist, und auch mal hören, wenn wir meinetwegen auch mal Hundehalter einladen, die davon berichten, wenn sie das Fleisch reduziert haben. Es geht um Reduzieren, nicht wegnehmen. Ja? Wie es den Tieren danach besser gegangen ist, ja? Wo man dann feststellt, dass einfach eine Überfütterung mit Nährstoffen da gewesen ist, die der Hund so gar nicht verarbeiten konnte. Man darf auch eins nicht vergessen, mein letztes Wort dazu ist, dass die Wölfe damals, wie alt sind die geworden?
Oh, die sind in der freien Wildbahn 3 Jahre.
Drei oder 4 Jahre, ja. Und die meisten sind dann verstorben. Die sind nicht nur verstorben, genau, dadurch, dass sie getötet wurden, sondern die sind daran verstorben, genau, dass sie halt organisch auch verendet sind. Ja, das genau heißt also, das, was sie dort zu fressen hatten, heißt nicht unbedingt, sie konnten ja nicht anders, wegen dieser 2 Kopien des Amylase 2b-Gens. Aber teilweise hatten die auch nur 1. Aber es heißt nicht, dass sie ein längeres Leben hatten. Aber in unserer Gesellschaft haben diese Tiere ohne weiteres ja heute eine Lebensspanne von 10 bis teilweise 18, 19 Jahren.
Und da wollen wir hinkommen. Vielen, vielen Dank. Es war super spannend und ich freue mich auf das nächste Mal mit dir und dass wir das noch weiter durchsprechen.
Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung einer nachhaltigen Zukunft für Tier und für Mensch und Erde. Bis dahin sage ich
alles klar.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns zu buchen und von uns zu schwärmen. Bis zum nächsten Mal bei den Greenologen.